Kleine Hausstunde bei Spotify. Es ist Kalenderwoche 25. Sie hören Boomer Cringe, die Mittwochsausgabe von Fest und Flauschig.
Und es ist die Chillout-Version von der großen Sendung, die hier mittwochs läuft, wo wir ein bisschen edgy sind, wo wir ein bisschen talken, wo wir beliebte Rubriken mal wieder aufleben lassen können. Und ich schaue die müden Augen eines alten Jan Böhmermanns.
Ja, ich bin müde, aber natürlich nicht zu müde, um zu sagen, dass das gerade ein heißer Track von einem 15-jährigen Hörer war, namens Max Meyerhoff. Vielen Dank, lieber Max, dass du uns diese Hausversion des Fest und Flauschig-Intros zugeschickt hast. Und weil wir es letzte Woche vergessen haben, da haben wir das Arno Dübel Elmshorn Sample Intro gehabt. Das war von Ben Schütte. Auch dafür ganz herzlichen Dank. Sorry, dass wir deinen Namen vergessen haben. Wir waren so von unseren eigenen Egos gefangen, dass wir für dich keinen Platz hatten letzte Woche. Aber hier am Mittwoch ist alles anders, weil hier sind wir für euch da, ne, für Fans.
Hier sind wir genau. Es tut uns auch immer wieder mit den Namen leid. Auch diese Idee mit den ostfriesischen Häuptlingen kam ja von einem Hörer. Ich weiß, ich glaube, er hieß Norbert. Ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht hieß er auch wiederum anders.
Aber lieber nicht zu sehr darauf eingehen, weil wenn das wirklich eine Serie werden sollte, mit der wir reich werden sollten, wie
war das natürlich unsere Idee.
Genau, komplett unsere Idee. Herzlich willkommen hier im Golden Circle in der Row Zero von Fest und Flauschig. Ihr seid ganz vorne mit dabei. Müsst kein bisschen mehr bezahlen.
Gekauft.
Richtig teure Tickets. Und jetzt gibt's ein paar exklusive Informationen, ein paar exklusive Sachen, die es am Sonntag nicht gibt. Erstmal muss ich sagen, Olli, es ist mit großen Schritten bald Zeit für unseren Urlaub. Ich würde nämlich gerne mal von dir wissen, was du für ein Packer bist. Bist du so ein Wochen-Vorher-Packer oder bist du ein Am-Abend-Vorher-Packer? Oder bist du
am Abend, immer am Abend vorher. Das gehört für mich dazu. Am Abend vorher wird der Koffer aus dem Keller erst geholt, dann wird geguckt, dann wird noch irgendeine Wäsche angeschmissen, weil ich zu wenig Unterhosen, zu wenig Hemden habe. Die werden dann nachts noch auf irgendeine Heizung gelegt oder werden auf dem Balkon getrocknet. Dann wird das so halb klamm reingepackt. Ich hab's, den Kulturtasche wird wieder so gepackt, dass einem auf alle Fälle Ankunftsort irgendwas gekauft werden muss, was man vergessen hat.
Ja, oder man hat vergessen, diese Kappe aufs Deo zu machen und während des gesamten Fluges sprüht die Deo-Flasche, weil der Kulturbeutel so eng gepackt ist, dass der Auslöser...
Oh, das kenne ich auch alles, ja.
Dann geht was das Ding auf und man stinkt es nach Deo und ist komplett so durchgesapscht. Kurze Frage zur Unterhosenpolitik. Du fährst 7 Tage in Urlaub, wie viele Unterhosen nimmst du mit?
Ich nehme 7 mit.
Nicht eine 8., falls was daneben geht, oder eine 6., falls du besonders trocken
Tag hast? Ich nehme 7 Unterhosen tatsächlich mit und dann trage ich meistens nicht alle, weil wenn es ein schöner, warmer Urlaubsort ist, dann trägt man natürlich nur die Badeshorts den ganzen Tag. Dann ziehst du ja keine Unterhose mehr an. Und dann denkst du immer, ach, ich hätte gar nicht mitnehmen müssen. Und beim nächsten Urlaub ist es arschkalt, du rennst den ganzen Tag in der Stadt rum und hast nicht genug Unterhosen dabei. Das ist auch so ein Dilemma.
Ja, natürlich. Aber Unterhosen, da bin ich ganz streng, wird jeden Tag gewechselt. Bei Socken zum Beispiel bin ich... Weil das ist eh so weit weg von den Sinnesorganen.
Riechst du an den Klamotten heimlich, um zu checken, ob die noch gut sind?
Nee, also ich weiß zum Beispiel, dass T-Shirts halten einen Tag, wenn es gut läuft, 2 Tage, Pullis 2 Tage, Unterhosen 1 Tag. Also nicht, weil irgendwas daneben geht, sondern ich finde es einfach unhygienisch, länger als einen Tag. Ich hatte mal einen Bekannten, der war wahnsinnig pingelig. Bei dem durfte man sich nicht mit seiner Jeans aufs Bett setzen. Ist das bei dir...
Hatte ich eine Freundin, die war ganz streng.
Ja, ne?
Nicht mit Straßenklamotten auf dem Bett. Ist bei vielen Leuten absolut verständlich. Ich komme aber noch aus so einer, ich habe halt früher nur Wohnung gehabt, wo das Bett in dem einen Zimmer war von der einen Wohnung oder eine WG, wo ich halt ein Zimmer hatte. Und da gab es nur einen Schreibtisch, da war dann ein Stuhl und die anderen haben auf dem Bett bei mir gesessen, wo ich abends geschlafen habe. Es gab eine Überdecke, aber die war dann auch nicht immer so richtig darauf gelegt.
Nee, Überdecke ist auch, die wird auch nie gewaschen. Das ist für die Jeans, ekliger als für die Überdecke.
Genau, die Überdecke ist auch irgendwann kein Schutz mehr gewesen, sondern war einfach, musste verbrannt werden.
Ja, das war, ich habe mir wieder meine Jeans, meine Straßenjeans an deiner Überdecke schmutzig gemacht.
Ich habe auch von meiner Mitbewohnerin so Zettel auf meinem Schreibtischkopf, wo so drauf stand, in deinem Zimmer stinkst so derbe nach Füßen, dass man aus dem Fenster springen will. Also wirklich, ich war keine Ahnung, die ersten Jahre.
Früher, inzwischen ganz anders.
Tatsächlich habe ich mir eine gewisse Ordnung angeeignet. Du doch auch, Jan.
Ja.
Das war doch bei dir früher auch nicht. Ehrlich, die Pizzakartons in der ersten Wohnung, die leeren Colaflaschen bei dir, die vollgewichsten Handtücher, die ganzen, also wirklich die vollgewichsten
Socken. Als wir uns damals noch in unserer WG-Zeit kennengelernt haben, das stimmt. Aber ich hatte eine kurze WG-Zeit. Du hast wahrscheinlich öfter in der WG gewohnt. Wie viele WGs warst du? 2, 3?
1, 2, 3, 5, 6 WGs war ich.
5, 6 WGs?
Ja, ja, ja.
Aber und dann auch noch Einzelwohnungen auch noch gab.
Ich bin bestimmt innerhalb zwischen 1990, da bin ich zu Hause ausgezogen, oder 91, und 2005 bin ich bestimmt so 15 Mal umgezogen in der Zeit. 15, 16
Mal. In der Zeit, in der wir uns kennen, bist du schon 4 Mal um oder 5 Mal umgezogen.
Ja, das waren immer logistische Gründe, aber damals waren es vor allem finanzielle Rausschmisse aus WGs oder Verwerfung innerhalb der Gruppe oder auch das der Mieter gesagt hat, ihr müsst raus, das war illegal, ich darf gar keine Untermieter hier haben. Da war alles dabei, wirklich.
Ich wusste, ich muss raus aus der WG, als einer meiner Mitbewohner die Klobürste in den Geschirrspüler gestellt hat.
Ja, das ist auch sowas geht gar nicht.
Es geht zu weit. Ja, wieso? Aber wieso? Da war auch nichts anderes drin, es war nur für die Geschirrspüler. Und hat er ausgerechnet, dass es günstiger ist, einmal einen Geschirrspüler anzuschmeißen, nur mit den beiden Klobürsten der WG, um die dann sauber zu machen, um dann wieder zu verwenden, als 2 neue Klobürsten zu kaufen. Hat er mir dann so ein Argument gebracht. So, ja, das ist doch günstiger. Guck mal, 1 Kilowatt verbraucht, das sind 20 Cent und 3 Liter Wasser und 1 Tab. Das ist am Ende, ist es vielleicht 1 Euro und 2 Klobürsten kosten 3 Euro zusammen. Dann wird 2 Euro gespeichert. So, Alter.
Name sagt ich möchte nicht. Auch nicht, dass es so eine Gemeinschaft innerhalb der WG gibt, wo man am Tisch sitzt und so mit so einem, also alles so ausrechnet. Ich will, dass es schnell und logisch gemacht wird und man in der WG so wohnen kann, dass man sich nicht begegnet unbedingt, wenn man nicht befreundet ist. Bei mir waren es auch oft Zweck-WGs. Ich habe mal beim Zahnarzt in Schnelsen gewohnt, der hatte den Dachboden ausgebaut und da hat ein Typ gewohnt neben mir, der hat so gearbeitet als Kellner als fahrendes Volk und der ist immer so unterwegs gewesen. Das war ein Österreicher. Das war so eine getriebene Seele, interessanter Typ und der hat auf dem Dom gearbeitet als Kellner. Damals gab es dann noch Kellner in solchen Wirtshäusern. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Das war so Mitte der 90er Jahre. Auch so, und da war ich so, und da war da noch eine Frau, die hat da irgendwie eine Ausbildung gemacht, die kam aus Hannover, und noch jemand, den man nie gesehen hat. Das von 4 Parteien, die hat dieser Arzt, dieser Zahnarzt da oben in seinem Haus untergebracht und wir hatten alle nie was miteinander zu tun. Das war so ein bisschen wie so ein... So hotelmäßig fast schon. Also sowas hatte ich auch gehabt.
Bestimmt aus steuerlichen Gründen hat er beim Finanzamt angegeben, ich vermiete 4 Wohnungen und so und konnte dann irgendwie seine Praxis, in der er dann selber auch gewohnt hat, als Geschäft absetzen. Das sind alles, klingt alles nach so einem elaborierten Steuertrick.
Ekliger Typ war das mit so einem Jaguar und so einer Frau, die auch so sehr empfindlich war, die uns für so echt so niedere Menschen gehalten
hat. Und dann gab es Streit.
Ja, aber die müssen raus. Nein, die können nicht raus, weil die sparen uns wahnsinnig viel Steuern. Die müssen hier drin bleiben. Nein, die müssen jetzt raus.
Ich habe schon mal überlegt, ich könnte mich jetzt eigentlich unter Verkleidung einfach in einer WG einmieten, irgendwo in Köln oder in Düsseldorf oder in Aachen in so einer Universitätsstadt und so ein neues Undercover-Leben führen, so ein zweites Leben. Weißt du, so ein geheimes Leben. Tagsüber ist er der bekannte Fernsehmoderator, aber mit angeklebtem Bart oder mit so Extensions ist er einfach der schluffige Spätstudent, Anfang 40, der Germanistik studiert, der in der WG hängt. Witzig,
dass du sagst, ja.
Und erst Jahre später kommt er raus. Jahrelang hat Jan Böhmermann bei uns gewohnt. So, das ist so eine Bill Murray-Aktion, weißt du?
Es gibt eine ganz tiefe Sehnsucht in mir, ne? Die, wenn alles nichts hinhaut, eine Sehnsucht, die mich dahin treibt, dass ich gerne in einem anonymen Hochhaus, also wirklich sehr hohen Hochhaus, gerne eine Einzimmerwohnung, eine Wohnung
hätte. Habe ich auch, das habe ich auch schon mal gedacht.
Die ich mir kaufe oder miete, in die ich nur, die auch gar keiner kennt, wo ich mein Doppelleben führe. Und jetzt gar nicht aus sexuellen oder dunklen Gründen irgendwas, sondern eine Wohnung, die eine Einzimmer, wo mich keiner kennt, an einem Ort, wo mich keiner kennt, wo man alleine drin ist, die man sich so ausbaut, wie man will, und aber wo man einfach.
Das ist so, aber wie ein Prepper sein, aber nicht mit Lebensmittel einlagern, sondern für sich selber. Also, dass man irgendwie so ein anonymes.
Was man nicht Zeitungsartikel ausschneidet und in die Wand hängt, nur für sich, für seinen eigenen Film. Aber was ich damit meine ist, ja, also so ein anonymes von allem weg, auch vielleicht in einer fremden Stadt, nur, dass man weiß, da hat man eine Hochhauswohnung, eine Einzimmerwohnung im 21. Stock in irgendeinem Randbezirk von irgendeiner mittelgroßen Stadt.
Und ab und zu ist das Schloss aufgebrochen und die Bullen waren mal da und sowas, egal, wenn man es eh selten da. Und es geht das Gerücht um, hast du mal gehört, hier bei uns, irgendwie, keine Ahnung, in Erfurt, Olli Schulz wohnt jetzt hier bei uns im Hochhaus. Quatsch, das kann nicht sein.
Den haben wir heute Morgen um 6 Uhr irgendwie gekommen.
Ja, ja. Das kann ich. Ich schwöre, ich habe Olli Schulz, der wohnt im 21. Nein, das kann nicht sein. Der ist in Berlin, der ist ein Podcast-Typ, der ist ein Musiker, ist ein Star, der wohnt doch nicht hier bei uns im Haus. Doch! Glaubt es
psychologisch aber betrachtet ist es wahrscheinlich die Flucht von allem in eine komplette Ruhe und Leere, weg von allem, wo man sich
Anonymität.
Total
aber Anonymität. Lustig, dass du das, aber das habe ich auch. Vielleicht mache ich das ja sogar.
Weißt du was, ich habe das mit meinem Freund Rasmus und wir schicken uns ab und zu so Wohnungen ja zu, aus so Gegenden, wo also wirklich so Einzimmerwohnungen, die auch günstig sind, wo wir denken, da wohnen oder die Wohnung haben. Und das auch nicht irgendwie ironisch, oder sondern wirklich als Fluchtpunkt so sowas zu haben. Ich spiele oft mit dem Gedanken.
Aber das, ich mach's dann natürlich nicht.
Es klingt so ein bisschen so, als wäre das so die Weiterdrehe von, also ein bisschen hattest du RAF-Vibes. So eine, weißt du, so eine.
Auch das finde ich genau das Gefühl, was es transportiert.
Falls du eines Tages mit dem Arbeitgeberpräsidenten entführen möchtest, in irgendeinem Hochhaus, Olli Schulz, im Wandschrank bei Olli Schulz, sitzt
der Arbeitgeberpräsident. Und du hast dann so, stellst alle drei Wochen mal so ein paar Dosen Pedigripal da rein.
Hätte ich wirklich lieber als eine fette Loft in Dubai oder so.
Lieber,
oder
in Abu Dhabi. Lieber eine heimliche
Wohnung. Lieber in Erfurt, eine anonyme Einzimmerwohnung.
Mit einem entführten Großindustriellen, der im Schrank sitzt, wo du dann Geld für erpresst oder so.
Nee, wo eine geile alte Retro-Anlage ist und wirklich die wichtigsten 500 Vinylplatten meines Lebens, die ich da habe. Die Wohnung hat auch keinen Internetzugang vielleicht.
Gar nichts.
Keine Ahnung. Nee, es hat einen DVD-Player und einen Fernseher. Für wirklich, wenn du wirklich mal einen
Film. Für Notfall. Kommst. Aber DVD-Player, das ist das Allerhöchste. Ab und zu kommt Peter-Jürgen Boog vorbei und Christian Klar. Und so, also.
Wir reden über alte Zeiten.
Dann sitzt ihr auf dem Teppich und guckt auf den Wandschrank, wo irgendwie Hans-Olaf Henkel dahinter sitzt oder irgendwie einen aus der Fußgängerzone mitgenommen.
Das haben wir schon wieder viel preisgegeben.
Aber interessant, dass uns das beiden so geht.
Habe ich mir fast gedacht, dass du das auch reizvoll findest, komischerweise.
Ich finde das total, und ich finde es vor allem geil, alleine diesen Mindplay, dass das Gerücht irgendwann entsteht, Jan Böhmermann wohnt bei uns im Haus. Nein, Quatsch, doch in der Wohnung. Dann kommen, dann klingeln so die Schulkinder an der Tür, um das auszuholen. Dann öffnet einem natürlich niemand. Oder ich habe dann noch so eine alte Frau, die ab und zu mal sauber macht, die dann die Tür öffnet, wenn es klingelt. Und dann, nee, da wohnt eine alte Frau, da wohnt nicht Herr Böhmermann. Doch, ich habe ihn da gesehen. Der war gestern Abend noch im ZDF und heute am Samstag habe ich ihn mit der Porree-Stange im Fahrstuhl stehen sehen. Nein, doch.
Doch, genau. Und das ist immer nur so, man sieht dich und du kommst immer nur ganz früh morgens und geht ganz spät abends. Immer so Zeiten, wo alle sich... Und irgendwann
bist du
so
schämhaft. Ich hab leider keinen Inhalt für mein Doppelleben. Wollen
wir uns zusammen so eine Wohnung holen?
Nein, da habe ich keinen Bock drauf.
Nein, wenn, dann muss es ja irgendwas sein, was wirklich nur für mich
ist. Immer so Botschaften hinterlassen auch.
Aber ich hätte gerne einen toten Briefkasten mit dir.
Das ist ja, die Wohnung wäre der tote.
Nein, aber ich hätte auch gern einen toten Briefkasten. Ich habe mal eine Zeit lang so Agenten-Thriller aus den 60ern gelesen und ich finde diese Idee, also wenn ich untertauchen sollte.
Ich fand das auch immer wahnsinnig cool.
Wenn ich untertauchen sollte, wenn ich wie Lina E. jetzt demnächst untertauchen, oder wie so ein Nazi vom NSU, wenn ich untertauchen müsste, hätte ich mir erstmal Handy abgeben und ich hätte mir in ganz Deutschland, ich würde mir erstmal eine Bahncard 100 holen und würde immer erster Klasse fahren, weil da würde keiner drauf kommen. Dass ich das bin und der ist untergetaucht, das kann nicht sein, ein untergetauchter Terrorist, der erste Klasse fährt, das wird er schon nicht sein. So, das ist mein erstes Hiding in Plain Sight und ich hätte in ganz Deutschland überall tote Briefkästen, die ich abfahren würde nach einem bestimmten System und da könnten wir, ich würde gerne mit dir einen toten Briefkasten haben und ab und zu ist immer eine kleine Überraschung drin, ein Viererpaket Rocher.
Rocher wollte ich gerade sagen, irgendwas Geiles, Leckeres, was Kleines.
Und
was
ich hatte den Rocher einen toten Briefkasten, einen USB-Stick mit einer Datei, die ich dich öffnen kann.
Wir müssten unser Leben noch so umbauen.
Ein USB-Stick mit deinem Buch drauf.
Ja, genau, USB-Stick mit oder neues Demo von mir. Mit
irgendwie sowas.
Geil, Alter. Ich wäre auch ein guter Geheimagent. Wenn ich nicht so bekannt wäre, wäre ich ein geiler Geheimagent.
Ich glaube, das wäre was für dich gewesen auch. So rumspitzeln.
Aber wann
so
hätte man dann, auch, wann, ne, hätte man abbiegen müssen, um Geheimagent zu werden? Wie wird man das überhaupt?
Ja, also da ist schon mal das Extrovertierte, diese Öffentlichkeitsarbeit und der Hang zur Bühne, vielleicht völlig das falsche Gen, was du da verfolgt hast. Da hättest du vielleicht das unterdrücken müssen und ein paar andere verfolgen sollen. Ich glaube, es ist zu spät, Jan. Agent werden wir beide in diesem Leben.
Schade. Nicht.
Aber wir sind verdammt gute Podcaster und haben eine verdammt gute Rubrik. Es sind nämlich
die großen fünf, definiert von Böhmermann und Schulz.
Heute live aus dem 8. Stock eines Hochhauses in Erftstadt-Liebla bei Köln. Es wummert aus dem Einbauschrank, da ist wohl einer eingesperrt, aber ich gucke lieber nicht nach. Wir haben einen tollen Vorschlag bekommen, den hast du mir zugeschickt. Willst du es vorlesen oder soll ich es vorlesen?
Lies du es bitte vor, es ist von einer Hörerin.
Genau, eine Hörerin namens Annika, die hat Olli bei Instagram angeschrieben und sie schreibt: Hallo Olli, als ich letzte Woche mit Freunden ein paar Snacks zu mir nahm, fiel uns auf, dass man manche Lebensmittel auf besondere Art und Weise isst. Da kam mir direkt der Gedanke, dass das doch was für die großen fünf wäre. Lebensmittel, fünf Lebensmittel, die fünf großen Lebensmittel, die man auf eine besondere Art und Weise isst. Zum Beispiel Kinder Bueno, zuerst unten die Waffel abessen, danach die Creme mit der Zunge rauslecken. Lecken, oh Gott, schlecht. Ja. Oder Amicelli, zuerst die Waffeln außen herum abknabbern, dann den Nougatkern genießen. Kinder Pingui, versuchen in zwei Hälften zu teilen, damit man den Schokokern einzeln essen kann. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Liebe Grüße, Annika.
Natürlich verstehen wir beide genau, was wir meinen. Es ist gar nicht mal so leicht, aber ich habe auch das ein bisschen erweitert, und zwar Eigenschaften beim Essen, Sachen, die ich mir angewöhnt habe, wie ich gewisse Sachen esse. Ich fange einfach mit einem Klassiker bei mir an. Ich bin ja ein großer Freund von Alkoholpralinen, ne? Und Alkoholpralinen werden bei mir nur gelutscht. Und zwar so sehr gelutscht, dass die ganze Schokolade weggelutscht ist und nur noch diese Zuckerummantelung und der Alkohol da ist. Dann nehme ich es nochmal raus aus dem Mund. Guck's mir nochmal an und stell es auf den Unterteller, wo die Fußnägel drauf sind. Und panier das da immer. Nein, aber was ich dann mache ist, wenn ich dann diese Zuckerummantelung, ihr wisst genau, was ich meine, gibt's früher auch bei Erfrischungsstäbchen, konnte man auch so lutschen. So lutschen, bis nur diese Zuckerummantelung und die Flüssigkeit drin ist. Dann hast du davon 3-4 Stück dir zur Seite gestellt und hast einfach die ganze Schoko weggelutscht. Und dann kam der Höhepunkt. Dann hast du dir irgendwas angeguckt und hast so 3-4 von diesen nur zuckerummantelnden Alkoholstangen reingepfiffen, weil ich das so aufregend und lecker fand. Deswegen auf Platz 5 bei mir abgelutschte Alkoholpralinen.
Okay, auf Platz 5 bei mir ist ein echter Klassiker aus meiner Dessertabteilung. Ich bin ein Riesenfan von Schokoladenpudding. Und zwar selbstgemachter Schokoladenpudding. Es ist eigentlich nichts anderes als Stärke, Kakaopulver und Milch. Bisschen Zucker mit dabei. Es ist sehr einfach. Man kann es auch einfach selber machen. Aber ich kaufe immer den von Dr. Oetker. Und dann nehme ich den und bereite mir Schokopudding zu. Auch oft am Vortag. Und dann mache ich die in so kleine Schälchen wie früher im Kindergarten. Und ich glaube, daher habe ich das auch. Und ich liebe Schokoladenpuddinghaut. Ich liebe Schokoladenpuddinghaut.
Wirklich?
Ja.
Okay.
Ich liebe Schokoladenpuddinghaut.
Ja.
Und dann esse ich zuallererst die Haut vom Schokoladen.
Nur die Haut, ne?
Nur die Haut. Teilweise habe ich extra große, flache Schüsseln, damit die Fläche, auf der sich Haut bildet, besonders groß ist. Wie so einen richtigen dicken Schlabberlappen Schokoladenpudding-Haut habe.
Und dann musst du auch versuchen, mit dem Löffel ganz vorsichtig die Haut da so abzumachen. Und dann hat man wenn man ein langes Stückchen hat, da freut man sich.
Genau, und dann mache ich da gerne nochmal Sahne drauf. Mandeln mag ich nicht so gerne, aber Schokoladenpudding-Haut, also es ist wirklich, ich habe extra so ganz flache Schokoladenpudding-Schüsseln, wo die Oberfläche für die Haut, auf der sich die Haut bildet, besonders groß ist. Und ich esse am allerliebsten die Haut. Manchmal mit so ein bisschen Pudding drunter, aber zu viel Pudding. Ich finde die Konsistenz von Pudding nicht so geil, aber die Schokopudding-Haut finde ich mega geil. Und ich esse immer die Haut zuerst. So.
Okay. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Gibt es einige Leute. Selbstgekochter Pudding, wenn da oben die Haut drauf ist. Das ist wirklich gut. Auf Platz 4 bei mir ist, ab und zu gibt es Tage, wo ich denke, nicht schon wieder Süßigkeiten vom Fernseher. Und dann nehme ich mir eine schöne Mandarine. Dann schäle ich die Mandarine. Aber bevor ich sie esse, wird wirklich gründlich jeder Faden entzogen.
Oh,
echt? Das wird richtig Zeit.
Du bist so ein Mandarinenfaschist? Echt?
Ja, ich bin so ein richtiger Mandarinenfaschist. Diese Fadenfäden, die kommen dann auch auf eine kleine ich bin umringt von kleinen Untersetzern, wo dann verschiedene Sachen drauf sind. Fußnägel, da Pralinen abgelutscht und auch einen nur mit Fäden von Mandarinen. Diese Mandarinen werden da Stück für Stück abgemacht und ich finde das dann so geil, wenn du siehst, da hängt nicht mehr ein Faden dran. Das ist richtige Meisterarbeit. Danach wird die Mandarine, natürlich wird die geschält und bleibt im Stück von außen die Fäden, dann mache ich sie auseinander und dann die Innenfäden auch nochmal. Und manchmal drücke ich mit dem Daumen, wenn ich sehe, auch den Kern schon mal raus, der da so vorne drin ist.
Ach so, das ist ja, aber dann macht der Mandarinen, dann kannst du direkt aus der Dose kaufen, wenn du die so rein und fein hast, kannst du direkt diese mit in Salzsäure gelösten.
Nee, ist schon noch was anderes. Ist noch was anderes. Ja. Aber das mache ich gerne, das beruhigt mich auch. Also Mandarinen.
Aber bist du dann auch so jemand, bei dem Fussel auffallen auf T-Shirts von anderen? Weil das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass du so Mandarinen
Das ist einfach eine beruhigende Sache. Das ist genau wie mir so Klangschalen oder so Leute, die so diese Yin-Yang-Bälle in der Hand jonglieren. Ich mache das einfach, weil ich eine Mandarine habe. Das habe ich mir so angewöhnt und das mache ich gerne. Und was ich auch gerne mag, ist ein kleines Stück von der Mandarine nehmen und so leicht drücken. Und das ist so fast wie, dass das Fleisch schon, dass nur noch flüssig ist da
drin. Dass sich das anfühlt wie Tropi Frutti von Haribo.
Genau. Und dann ist es da drin wässrig, aber du darfst nur so drücken, dass nichts rausspritzt schon, weißt du? Das ist auch so ein, und dann isst du das und ist das dann ganz flüssig, wie so eine kleine Praline, eine Fruchtpraline.
Ja. Haribo ist das nächste Stichwort bei mir, Platz 4. Es ist die Lakritz-Schnecke von Haribo. Ich habe ab und zu, ich mag gar keinen Lakritz, außer muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe letztens, als ich dann diesem Kult, dieses komische dänische Ding, weißt du, diese Kugeln, die sind dann schon irgendwie, die ich erst scheiße fand, dann habe ich die mal irgendwo bei irgendwie Rentnern, wo ich zu Besuch war, gegessen. Und ja, das musst du probieren. In Berlin gibt's ja jetzt einen Laden, da gibt's dieses Edellakritz aus Dänemark. Außen mit Passionsfrucht. Und ich so, ja klar, ich finde, esse ich doch nicht, habe ich keinen Bock drauf, habe ich gegessen. Fand ich lecker. Ich esse aber ansonsten keinen Lakritz, außer ab und zu Lakritzschnecken. Und ich kann Lakritzschnecken nicht essen, wenn sie nicht komplett aufgeribbelt sind. Es ist für mich ein absolutes Verbrechen, wenn ich Menschen sehe, die in Lakritzschnecken rein, weißt du, diese, kennst du von Haribo?
Ich mag das auch nicht da reinbeißen. Die müssen dann aufgerollt werden. Und auch geteilt werden noch. Also, es ist genau, ein einziger Schnürsenkel ist.
Man macht Abschnitte aus den Lakritzschnecken. Wenn man crazy drauf ist, schlürft man auch mal so eine abgeribbelte Lakritzschnecke wie so eine lange Nudel rein, wenn man crazy drauf ist. Aber da so reinbeißt, ich habe mal Leute gesehen, die haben in so eine Lakritzschnecke, die noch nicht abgeribbelt war, reingebissen, bin ich richtig nervös geworden. Das fand ich ganz unsympathisch.
Ja, mag ich auch nicht.
Lakritzschnecken müssen abgeribbelt werden, das ist mein Platz 4.
Mein Platz 3 ist ganz klassisch, weil es gerade die Saison ist, die jetzt gerade zu Ende geht, die Spargelsaison.
Oh, habe ich auch auf Platz, aber sag mal, warum, ja?
Bitte. Die Spitzen werden zum Schluss gegessen.
Ganz klar, bei mir auch. Spargel vom Arsch zuerst.
Die Spitzen werden zum Schluss gegessen.
Immer.
Es ist das Allerbeste.
Nee, aber ganz kurz, bewahrst du auf oder immer wenn du eine Stange isst, isst du die vom Ende bis zur Spitze? Oder bewahrst du die immer die...
Ich bewahre die Spitze auf.
Bis zum Schluss?
Ja.
Die liegen am Ende auf dem Teller, die Spitzen.
Die liegen am Ende auf dem Teller und noch so 2 Kartoffeln und ein bisschen Soße von Anders. Und dann wird das nochmal so ein bisschen gemischter so. Und das ist dann nochmal das Allerbeste.
Ah, nee, aber ich esse...
Aber manchmal fehlt mir auch die Geduld und dann esse ich auch Spargel. Also Spargel wird immer an der Dicken am Ende. Spargel immer. Wird die an der Spitze. Immer. Das ist also auf alle Fälle. Seit Kaiser Wilhelm wird das so gemacht.
Das Gesetz in Deutschland.
Das ist Gesetz in Deutschland. Das hat der alte Bismarck schon so gemacht. Nee, das ist auf alle Fälle bei mir auch. Das mache ich immer.
Aber ich esse, bewahre die Spitzen nie auf, weil das finde ich ein bisschen frivol. Aber ich esse Spargel immer vom dicken Ende her und esse immer Richtung Spitze. Und freue mich auch manchmal, wenn so ein Bruchspargel im Topf ist oder im Dampfgar. Habe ich schon erzählt, im Dampfgar habe ich schon erzählt, ne?
Hast du alles schon erzählt? Ja, weiß
ich. Auch, dass ich Kartoffeln im Dampfgar gemacht habe, habe ich schon erzählt, dass ich Kartoffeln jetzt im Dampfgar gemacht habe? Nee, noch nicht, ne?
Das geht mir
hat mir Ralf Kabelka verraten.
Da brauchst du einen Wasseranschluss für den Dampfgarer.
Nein, du musst nur 0,5 Liter Wasser reintun, da passt gar nicht viel rein. Man kann auch einzelne Geräte kaufen. Und Ralf Kabelka hat mir es letztens hinter vorgehalten, wir haben uns getroffen in der Innenstadt, zufällig. Und er so, Jan, pass mal auf, Dampfgarer, Kartoffeln, thank me later. Und ich so, bin nach Hause gefahren und dann direkt Dampfgarer, Kartoffeln. Und du tust die 22 Minuten rein und ich habe noch nie so leckere Kartoffeln gegessen. Das waren nicht mal geile Kartoffeln, weil das geht halt nichts an Geschmack ins Wasser oder so, sondern du hast 500 Milliliter Wasser, das als Dampf drumherum geht und die Kartoffeln schmeckten so lecker. Und habe ich das am nächsten Tag Experiment noch 2 Knoblauchzehen mit aufs Gitter gelegt, ein bisschen Kartoffeln und habe ich daraus Püree gemacht.
Kann man die im Dampfgarer auch vorbereiten für Bratkartoffeln, indem du die ganze Kartoffel da reinmachst?
Ganze Kartoffel rein?
Im Kühlschrank?
Genau, ganz wunderbar.
Also klassisch wie kochen, ja.
Es ist wie kochen. Es ist total geil.
Okay. Vor allem praktischer.
Spargel war bei mir.
Auf Platz 3, das war ich gerade. Dein Platz 3.
Mein Platz 3 ist auch Spargel.
Also haben wir
beide Platz 3 gehabt.
Ist das Gleiche. Dann gehen wir mal über meinen Platz 2, ist der Klassiker, mit dem das als Kind alles anfängt mit Sachen besonders essen, und zwar die Prinzenrolle. Die Prinzenrolle, die du nicht aufgekriegt hast und du wolltest immer 2 Deckel draus machen, aber der Schokoanteil ist so klebrig, dass es einfach nicht möglich ist, das so zu essen.
Prinzenrolle ist auch,
völlig durch. Ich habe nie wieder eine Prinzenrolle seit meiner Kindheit gegessen. Das Letzte, was ich noch mag, ist Prinzenrolle.
Ich hab's mal in so einer Kindergartenfeier irgendwie vor kurzem, gar nicht so lange her, Patchwork, sag ich nur, habe ich mal so eine Prinzenrolle gegessen. Und das ist auch gar keine richtige Schokolade. Das ist irgend so eine Art so 2 Komponentenkleber zwischen 2 so Bundeswehrkeksen. Ey, wir hatten früher bei uns in Schwanewede, gab's ja eine riesen Kaserne in der Nähe von Bremen-Nord. Oder auch in Gronen gab's lange eine Kaserne. Es waren immer viele Bundeswehrsoldaten unterwegs. Und da hatte ein Vater von einem Kumpel von mir, war Offizier bei der Bundeswehr in Schwanewede. Und der hat immer so abgelaufene Bundeswehrkekse mitbekommen. Und da haben wir immer im Gartenhaus bei dem gesessen. Und weiß nicht noch, wie heute, ich kann mich an diesen Geschmack von diesen Bundeswehrkeksen noch erinnern. Kennst du die noch? BW-Kekse?
Ich weiß gar nicht. Die sagt mir gerade nichts.
Das sind so Feldverpflegung. Bundeswehrkekse, die haben so eine bestimmte, die haben so einen bestimmten Geschmack und die schmecken original wie das, was bei den, hier, Critch Hartkeks heißen die. Bundeswehr Hartkekse. POWR1. Und wenn ich die Verpackung schon sehe, läuft es mir kalt runter, wenn ich die sehe, die sehen 1:1 aus und schmecken.
Hast du mir geschickt?
Nee, ich schick's dir. Nee. kann man im BW-Online-Shop, wenn man bei der Bundeswehr rausgeflogen ist, weil man eine Handgranate mitgenommen hat, aber noch sentimentale Gefühle hat wegen der Kekse, kann man diese Sachen im BW-Online-Shop bestellen. Hier kommt es. Pass mal auf. Sieht so ein bisschen aus wie Tuck-Cracker. Lass dich aber nicht täuschen.
Ach ja, doch, kenne ich.
Aber lass dich nicht täuschen, weil die sehen aus wie leckere, saftige Kekse, die so einen Crunch haben. Da kannst du mit ein Haus bauen oder sowas. Das kannst du auch als Panzerung an Panzer dran machen mit Gaffertape und so. Das ist Panzerplatten. Hartkekse, Panzerplatten. Heißen auch Panzerplatten. Die heißen Panzerplatten.
Die heißen wirklich so, ne?
Hundertprozentig. Da kannst du auch eine Brücke mit über den Dnieper bilden oder sowas. Das ist also Pionierkekse.
Ekelhaft. Auf Platz 2 waren wir beide, ne? Du bist mit 2.
Nee, ich bin mit Platz 2 dran. Du hast Prinzenrolle gesagt und bei mir auf Platz 2, ich muss die Liste holen, bei mir auf Platz 2 der großen 5 Lebensmittel, bei der es eine bestimmte Art gibt, wie man sie isst. Ich habe einen Guilty Pleasure im Eisbereich und zwar handelt es sich um das Eis Cornetto King Cone Vanilla. Es ist das größte Eis in der Tiefkühltruhe. Kennst du das?
Natürlich mit dem Schokoladenkern unten
drin. Mit dem Schokoladenkern unten drin. Und es gibt eine Stelle, die ich besonders liebe. Und eigentlich kann ich danach das Eis wegschmeißen, weil ich kaufe es mir nur wegen dieser Stelle. Und zwar ist oben auf dem Cornetto King Cone Vanilla immer so Fettglasur, so Schokolade, die in diese Rillen reinläuft. Und wenn man das auspackt, wenn man diesen umweltverpestenden Plastikdeckel abzieht oben, dieses Kondom, und an dieser hoffentlich gut die Kühlkette nicht durchbrochenen, gut gefrorenen Spitze dran ist, dann kann man diese Schokoinseln da so abknabbern, einmal rundherum, dann isst man auch das Vanille-Ding und sobald es an die Waffel geht, habe ich schon keinen Bock mehr eigentlich. Ich kauf's mir nur für diesen Moment, diese gefrorene Stracciatella-Schokolade da oben in dem Vanille-Ding abzuknabbern. Props an den Cornetto King Cone Vanilla Produktdesigner. Du hast, you did a great job. You enriched my life. You are a hero, a silent hero. Die Eisdesigner von Langnese.
Ey, das ist wirklich geil.
Ihr seid echt Silent Hero.
Das ist auch, ich kaufe mir selten an der Tanke ein Eis, aber wenn, dann genau dieses Gerät.
Und dann noch mal kurz, wo wir gerade beim Thema Eis sind, es ist, weil es in dieselbe Kategorie passt, auf meinen Platz 2. Es gibt ein Wassermeloneneis von der Firma Schöller. Das sieht aus wie so eine Wassermelonen-Slice, ne, so eine Scheibe.
Habe ich gesehen, ach, das ist nicht gut, oder?
Es schmeckt gut, und zwar warum ich es vor allen Dingen esse, weil ich mich, während ich in dieses mittelmäßige Eis reinbeiße, freue ich mich schon auf diese 4 Schokokleckse, die in der Mitte sind, die Kerne der Wassermelone symbolisieren sollen und die diesen nötigen Schokocrunch in Kombination mit kaltem Eis, ist das einfach genau mein Ding, und ich kaufe es mir nur deswegen. Und da hat auch wieder ein geiler Eisdesign. Überhaupt, wer macht denn das Design von solchen Eisen. Weil sowas wie Brauner nicht, Bär aber sowas oder,
ist geil.
Das, Ed von Schleck, das ist ja kulturprägend.
Das stimmt, aber es hat ein bisschen auch nachgelassen, oder, die letzten Jahre?
Warum weiß niemand, wer dieses Eis gestaltet? Warum gibt es da nicht mal wirklich
so wie Dieter Rams für Braun das da genau, alles gemacht
verborgene
hat.
Genau, verborgene Helden. Der Eisdesigner ist wahrscheinlich
Helden.
Ist wahrscheinlich so ein halbpädophiler Fettsack so in so einem alten 50er-Jahre-Bungalow in der Vorstadt von Duisburg oder sowas. Ich bin einfach der Eisdesigner, haben sie mich rausgeschmissen, weil ich ein bisschen zu viel bei der Weihnachtsfeier, weil die Hand ausgerutscht ist. Mein Bart. Irgendwie sowas. Aber es wird doch irgendjemand muss sie doch, so wie Erika Fuchs, die Donaldisten verehren Erika Fuchs, es muss doch jemanden geben, der diese ganzen Eisklassiker gestaltet hat. Das muss doch einer mal gewesen sein. Wer war denn das? Weiß keiner. Es sind
wahrscheinlich verschiedene Leute. Vielleicht werden wir jetzt ja aufgeklärt werden und jemand wird uns mal erzählen.
Kulturwissenschaftler, wo seid
ihr
denn?
Würde mich auch interessieren. Ja. Wer hat den braunen Bär erfunden? Wer hat Dolomiti erfunden?
Wer hat Perlipop erfunden? Wer hat Himmi-Himmi erfunden?
Wer hat Calippo erfunden?
Das Schlumpfeis, ja, Calippo. Und wer gibt's, genauso wie Disney-Filme ja übersetzt werden und angepasst werden für eine Global Audience, wie heißt denn eigentlich die richtige Firma? Ist Langnese die richtige Firma? Weil sobald man über irgendeine Grenze fährt, heißt es in Frankreich irgendwie Jacques Joujou, in Spanien heißt es.
Wer ist der Urvater?
Ja, was ist die richtige Firma? Langnese heißt es bei uns. Da heißt Jacques Joujou in Frankreich und Francocini heißt in Italien.
Mein Platz 1 muss ich kurz sagen, weil der ist nicht so spektakulär. Ich habe mit Pralinen angefangen, ich höre mit Pralinen auf. Aber wenn ich dann mal tatsächlich Mancherie da habe, dann suche ich die Kirsche raus und lutsche die und nehme die nochmal aus dem Mund und tue sie auch wie Unterteller. Bis ich so alle Kirschen habe. Und ganz ehrlich, ich finde die Schokolade scheiße, ich finde die Suppe scheiße. Manchmal spucke ich sogar die Schokolade in den Mülleimer, nur um diese Kirsche zu essen. Und ich weiß inzwischen, dass es eine ganz normale Kirsche ist, eine eingelegte. Aber ich finde, dass die Kirsche geil ist. Ich liebe sowieso so eingelegte Kirschen, so eine Sachen. Wenn es so was Eingelegtes gibt, dann muss ich mir das bis zum
Arena-Kirschen, hast du mal so ein
Habe ich mir mal ein ganzes Glas aus dem Internet bestellt.
Ich bin da leider sehr schlecht von.
Ja, mag ich gern. Ich mag auch Amarena-Becher sehr gerne beim Italiener.
Mein Platz 1 geht auch schnell. Jaffa-Kacke, Keks meiner Kindheit.
Ach, ja, na klar.
Jaffa-Kacke und zwar Orange und man knabbert die Schokolade ab.
Und das auch, hast du es auch aufbewahrt und auf
einen kleinen Teller getan? Teilweise tageweise aufbewahrt oder mit in die Schule
genommen. Und an der Lippe getragen wie Kautabak, so wie die das jetzt machen in Schweden, da wird ja nicht mehr geraucht. Die haben jetzt alle irgendwie so Tabak unter der Lippe oder Jaffa-Kacke.
Ja, Jaffa-Kacke, also das Glibber-Ding von der Jaffa-Kacke, der Keks wird, aber auch geil, was man mit der Zunge, was man da für eine Trennung von Lebensmitteln hinbekommt, was man für so eine, die Zunge ist ja ohnehin wie so ein magisches eigenes Wesen, wie so ein kleiner.
Die Zunge, habe ich mal gesagt, ist die Leber des Kopfes, weil sie reinigt alles. Es ist wahr, die ganzen Giftstoffe. Also, wenn ihr mal einen Menschen findet, nie die Zunge in den Mund nehmen. Weil also, Zunge hat ganz viele Bakterien, ganz viele Sachen, nimmt ganz viele Giftstoffe auf. Ist so, Jan, wirklich.
Und wenn
nie,
deswegen
wenn nie Zungen küssen, wenn nie auf Zunge küssen
mit wenn jemandem. Wenn ihr mal auf den Komodo-Inseln seid, dann niemals einen Waran küssen, weil auf der Zunge sind wahnsinnig viele Bakterien drauf.
Absolut ekelhaft.
Meine Zunge ist so ein bisschen wie so ein engagierter Mitarbeiter auf dem Wertstoffhof. Wenn da so ein Jaffa-Kacke-Keks, der wird getrennt.
Der trennt den Müll.
Links kommt die Schokolade, unten kommt der bröselige Keks und dann kriegt die Zunge das hin, wie so ein engagierter Wertstoffmitarbeiter, den Glibberkern von Jaffa-Kacke wird unter den Gaumen geklemmt, dann wird der Rest erstmal abgegessen und dann habe ich so einen ganz reinen Glibberkern, was auch immer es ist.
Und dann nehme ich ihn nochmal ganz kurz aber raus, um zu gucken, ob er wirklich ganz rein ist.
Ja, aber wirklich auch ganz, ob da kein Riss drin ist und so.
Kein Riss.
Das waren sie auf jeden Fall.
Die großen fünf, definiert von Böhmermann und Schulz.
Bam, Alter, bam.
Bam, 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 bam.
Ja, wir delivern heute. Das war Kalenderwoche 25, Boomer Cringe. Kurze Ausgabe heute. Wir wollen uns nämlich nicht verausgaben. Am Sonntag sind wir wieder da. Ich habe mir ein großes Interview mit einem lieben Kollegen von mir angeguckt auf irgendeinem rechten Verschwörungskanal. Müssen wir darüber sprechen. Es geht um Humor. Und ich möchte vor allem mal die Frage besprechen, ob man sich über Humoristen lustig machen kann. Vielleicht am Sonntag reden wir mal drüber.
Und ich würde gerne mal mit dir besprechen, was man heute eigentlich noch sagen darf.
Was darf man eigentlich noch sagen? Ja, weil die Vogue-Bubble kommt ja sofort und cancelt einen weg. Kaum hat man irgendwie mal 20 Jahre lang sich einen Blowjob-Raum unter die Bühne bauen lassen, kaum kommt die Cancel-Cut, dann wird man direkt weggecancelt und muss sich entschuldigen mit Tränen und so, Alter. Können wir auch nochmal
vielleicht... Cancel-Culture-Candela.
Nur die Cancel-Culture, Culture-Candela hat leider nie die Cancel-Culture erfahren müssen. Schade eigentlich, weil da würde ich es mir wirklich mal wünschen.
Spaß beiseite, Leute.
Kleiner Spaß. Tolle, tolle Band, super Band. Haben wahnsinnig als Inspirationsgrundlage für Seed gedient. Seed haben sich viel abgeguckt von Culture Candela.
Absolut alles, haben alles geklaut von denen. So Leute, cancelt nicht so viel rum da draußen, habt eine schöne Woche. Sonntag hören wir uns nochmal wieder mit der ganz großen Ausgabe. Bis dann,
genau, tschüss. Bis dann, tschüss. Ich bestelle mir jetzt Hartkekse von der Bundeswehr im Online-Shop.
Oh, vergiss es
nicht. Was gibt's denn hier noch alles?
Das auf Katzenzungen hätte ich mal wieder Bock.
Aber guck mal, Bundeswehr ist wirklich so die einzige Berufsgruppe, wo du dann abhaust und wenn du dann so, liegst dann abends in deinem normalen Bett und bist ganz sentimental, dass dir keiner ins Gesicht spritzt, irgendwie das Sperma von oben runter tropft. Dann klickst du im BW-Online-Shop und holst dir so Geräte, Hosenträger, Bundeswehr-Hosenträger. Es gibt ja Leute, die laufen, obwohl sie nicht in der Bundeswehr sind, mit Bundeswehrklamotten rum. Bei welchem Job gibt's das sonst noch?
Also außer, die leben halt für ihren Job.
Also außer halt bei so Mammutjacken oder sowas, die werden halt auch...
Ja, ein schöner Satz, da liegen die nachts, liegst du im Bett rum und bist traurig, dass dir keiner ins Gesicht spritzt. Mit diesen Gedanken, ne?
Ja, aber
verabschieden wir uns
ist jetzt doch wirklich. Bundeswehr ist hauptsächlich Sex und Schießen, wofür gibt's denn das sonst?
Ist doch das Gleiche.
Und umsonst mit der Bahn fahren am Wochenende. Geil, Alter, Bundeswehr, da bin ich dabei.
Vielleicht hätte uns beiden das ganz gut getan, ein paar Jahre vor beim Kommiss. Heißt er die Kommiss und so? Nee, Kommiss war...
Eines Tages, wir zwei machen Biwak im Panzermuseum Munster eines Tages. Ist es soweit, da biege ich einfach nicht Richtung Heidepark Soltau ab, sondern halte im Panzermuseum Munster. Liebe Grüße. Vogue und wehrhaft ist der Slogan vom Panzermuseum Munster. Der Chef vom Panzermuseum Munster ist nämlich, glaube ich, ein Linksradikaler. Mhm. Der hat antifaschistische Panzer bei sich rumstehen.
Antifaschistisches Blut in seinen Adern. Macht's gut, Leute.
Bis Sonntag. Tschö.